Also da haben wir immer wieder festgestellt, diese disziplinierte Leistungsmotivation, auch wenn es so ein bisschen old-fashioned wirkt, sie ist nach wie vor einer der Hauptfaktoren, weshalb Menschen erfolgreich werden. Nicht nur im Vertrieb natürlich, aber vor allem.
Die Paletten müssen vom Hof. Der Podcast an der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts Die Paletten müssen vom Hof. Mein Name ist Michael Frank. Unser heutiger Gast ist Diplompsychologin, sie ist Gründerin und Gesellschafterin des Beratungsunternehmens Rückenwind, im Netz zu finden unter www.dein-rückenwind.de. Seit 10 Jahren kümmert sie sich um die berufliche Weiterentwicklung von Spezialisten und Führungskräften mit dem Schwerpunkt der Identifikation und Weiterentwicklung von Potenzialen für verkäuferische Tätigkeiten. Da sind wir natürlich auch schon bei dem Thema der Paletten, die vom Hof müssen. Auf sie aufmerksam geworden bin ich durch einen Artikel im Spiegel zur Zukunft des Vertriebs mit dem Titel »Den traditionellen Vertriebler wird es so nicht mehr geben«. Herzlich willkommen, Dr. Julia Titze. Hallo Julia.
Ich grüße dich, Michael. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch. Und bevor ich gleich mit der ersten Frage einsteige, vielleicht noch eine Anmerkung. Wir sprechen ja heute sehr oft über den Vertriebler. Ja. Wir nutzen also etwas diese umgangssprachliche Form. Natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, da geht es natürlich auch um die Vertrieblerin. Das ist ja ganz klar. Aber es ist ein ziemlicher Zungenbrecher. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir über den Vertriebler sprechen. Aber natürlich sind da alle Vertriebsmitarbeitenden gemeint.
Ja, absolut. Und gerade von den Frauen dürfen es auch total gerne noch ein bisschen mehr werden.
Wie ist da im Vertrieb so über alles die Verteilung? Gibt es da Zahlen dazu?
Ich glaube, das ist sehr branchenspezifisch. Da gibt es mit Sicherheit Zahlen zu. Gerade, ich sage jetzt mal, im Bereich des Finanzwesens und Versicherungswesens, in dem ich ja sehr intensiv geforscht habe, ist das schon eine sehr männerlastige Domäne. Okay. Also wenn da ein Unternehmen 30-prozentige Frauenquote im Außendienst hat, dann ist das schon super. Meistens ist es ein bisschen geringer. Und wie gesagt, ne, das ist schon durchaus branchenspezifisch.
Absolut. Bei unseren eher technischen Kunden ist es auch komplett männerdominiert. Ja. Bei den Pharmakunden, da merkt man, ist schon ein deutlich höherer Anteil an Frauen auch im Vertrieb. Aber es ist generell, kann man schon sagen, unterrepräsentiert. Also sicherlich gibt es da noch kein Gleichgewicht.
Ja, das stimmt.
Dann lass uns mal einsteigen mit einer einfachen Frage zum Anfang. Ich zitiere aus deinem Spiegel-Artikel. Da schreibst du, den traditionellen Vertriebler, der mit Aktentasche und Broschüren 50.000 Kilometer pro Jahr auf der Straße verbringt, um jeden Kundenkontakt persönlich zu ermöglichen, den wird es so nicht mehr geben. Was ist denn aus deiner Sicht der größte Unterschied zwischen einem traditionellen Vertriebler und einem der Zukunft?
Ja, ich finde, das ist eine super Frage. Und ich finde das gar nicht so eine profane Frage, weil was ist eigentlich traditionell? Und ich bin auf dieses Zitat vielfach angesprochen worden. Das entspannt sich sozusagen aus dem Kontext des Dialogs mit dem Interviewer. Und es ging in diesem Zusammenhang sehr stark um die Frage, naja, wenn jetzt zukünftig immer mehr digitalisiert wird und wenn die tatsächlichen persönlichen Kontakte vor Ort immer weniger werden, was wird denn dann eigentlich aus dem persönlichen Vertrieb? Und darauf bezog sich das, also aus diesem traditionellen Gedanken, für jeden Kundenkontakt rauszufahren, eigentlich mindestens die Hälfte des Tages im Auto auf der Straße zu verbringen oder in irgendeinem anderen Fortbewegungsmittel, das ist halt etwas, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und wie spätestens seit Corona hatten wir einen absoluten Boost, was die digitalen Möglichkeiten und vor allem die Gepflogenheit, diese auch zu nutzen, betraf, hat sich das jetzt auch komplett verändert. Und damit struggelt natürlich eine, muss man sagen, wirklich eine Berufsgruppe mehr oder weniger, je nachdem, ob sie sich auf diese Möglichkeiten einlassen oder eben auch noch nicht. Genau, also das war tatsächlich dieser große Unterschied, bin ich bereit und bin ich offen, überhaupt diese digitalen Möglichkeiten zu nutzen und was mache ich auch draus. Ne? Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, hier festzuhalten, ich persönlich denke und bin überzeugt, dass ich nicht zu 100% remote und digital Kundinnen und Kunden perfekt beraten kann. Es gibt Themen, da braucht es einfach das persönliche Gespräch vor Ort mit allen Informationen, die man dann so bekommt, ne, die nicht über diesen visuellen Kanal oder den auditiven Kanal transportiert werden können. Und dafür muss man einfach auch manchmal sich in einem Raum physisch zusammensetzen.
Absolut.
Genau, das ist mir auch ganz wichtig, hier nochmal festzuhalten.
Ja, das ist auch unsere Erfahrung, auch in Gesprächen mit Kunden, dass sich da inzwischen so ein Stück weit auch, ich will es nicht sagen Regeln, aber erste Erfahrungen herausgebildet haben, dass man so initiale Termine dann eher persönlich macht, folgende Termine, vor allem im Beratungsvertrieb, wo es dann um Projektdurcharbeitung geht, die kann man dann auch online machen. Also da scheinen sich ja auch branchenspezifisch Systematiken herauszuarbeiten, wie es gut funktioniert. Aber der Kern deiner Aussage ist ja der, dass der Außendienst eben nicht mehr nur noch außen stattfindet. Und damit muss man einfach klarkommen.
Ja, genau. Und Anlass war ja tatsächlich die Entscheidung von Audi, seinen eigenen Vertriebsmitarbeitenden da die Audi-Außendienstwagen zu streichen und sie auf einen Fahrzeugpool zu vertrösten. Ja. Das hat natürlich für eine große Welle gesorgt. Und daraus gab sich dann diese Frage, ne? Mhm.
Aber haben die das durchgehalten? Also ist das nach wie vor so bei Audi, weißt du das?
Ja, ich glaube ja, also auf jeden Fall. Und mit diesem Verweis auf, naja, natürlich dürft und sollt ihr weiterhin rausfahren, wenn es die Situation aus eurer Sicht erfordert. Nur, dass dafür quasi für jeden und für jede da ein Fahrzeug freigehalten werden muss. Das halten wir mit den aktuellen Entwicklungen für übertrieben. Und das gab natürlich trotzdem, ja, zu Recht auch, weil es so eine Wertefrage ist, ne?
Ja, klar.
Und auch Widerstand und Unverständnis. Und
ja, vor allem im Automobilkonzern, ne? Da ist es ja noch krasser.
Absolut, das hat ja auch was mit Identität zu tun, ne? Und Zugehörigkeit.
Wir machen einen kurzen Themenschwenk, weil wir noch ganz am Anfang unseres Gesprächs sind. Denn neben deiner Tätigkeit als Beraterin arbeitest du ja auch seit Jahren, habe ich gelesen, mit der Universität Bonn zusammen. Und ihr veröffentlicht regelmäßig gemeinsam Studienergebnisse. Das heißt, du beschäftigst dich auch wissenschaftlich mit dem Thema Vertrieb. Und deswegen würde mich interessieren, wie lauten denn auf Basis dieser Untersuchungen und Forschungen, die ihr dort macht oder gemacht habt, die optimalen Voraussetzungen für gute Arbeitsergebnisse im Vertrieb oder welche waren es in der Vergangenheit?
Ja, vielen Dank, dass du die Frage nochmal aufbringst. Ich glaube, das ist auch so ein Herzensthema von mir. Ich bin ja mit beiden Füßen und 9 Fingern Praktikerin, aber mit einem dicken Daumen bin ich immer der Wissenschaft verbunden geblieben und habe da mit dem Lehrstuhl für Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie viele wunderbare Studien zusammen gemacht, zusammen mit Professor Blickle und unterschiedlichen Kollegen des Lehrstuhls. Und also es gab verschiedene Studien seit meinem Diplom eigentlich. Und auch meine Doktorarbeit habe ich ja nebenberuflich im Vertrieb geforscht. Und man kann wirklich sagen, es ist nicht eine Eigenschaft oder es sind auch nicht 2 Eigenschaften, die man braucht, sondern es ist tatsächlich so eine Kombination, die auch je nachdem total unterschiedlich aussehen kann. Und so mal ganz metamäßig drauf geguckt. Und ich finde, das ist auch so wundervoll an dieser Berufsgruppe, dass es nicht so ein Förmchen gibt, wo du reinpassen musst und dann geht's ab, sondern es gibt tatsächlich so unterschiedliche Möglichkeiten, erfolgreich zu werden. Und das sage ich da auch immer, wenn ich so eine AC moderiere, ne, dann ermutige ich auch immer wirklich authentisch zu bleiben, weil es gibt so unterschiedliche Persönlichkeiten, ob das jetzt eine sehr zurückhaltende Persönlichkeit ist, die sich vielleicht mit sozialen Interaktionen viel schwerer tut als jemand, der eher extrovertiert geneigt ist. Aber diese Person kann trotzdem sehr, sehr erfolgreich werden. Sie braucht halt ein paar andere Eigenschaften zusätzlich. Ja. Und genau, danach hast du ja jetzt auch gefragt, ne? Also was wir tatsächlich rausfinden konnten, war, dass einer der wichtigsten Eigenschaften die gute alte Leistungsmotivation ist und eine gewisse Erfahrung auch der Disziplin. Das heißt, weil ich ja eben meistens selbstständig bin, mir meinen Tag selbst einteilen kann und vor allem natürlich auch sehr klar definierte Ziele habe, darf ich natürlich auch bei Sonnenschein oder sonstigen Verlockungen mir bewusst sein, was ich jetzt heute wirklich schaffen möchte, wie ich das erlange und ist manchmal natürlich an den Abendstunden oder an einem Wochenende, wo andere vielleicht dann ihren Freizeitaktivitäten nachgehen. Ja. Da ist es dann eben an der Zeit und an der Not auch, sich da reinzuknien und das auch zu schaffen. Also da haben wir immer wieder festgestellt, diese disziplinierte Leistungsmotivation, auch wenn es so ein bisschen old-fashioned wirkt, sie ist nach wie vor einer der Mob-Faktoren, weshalb Menschen erfolgreich werden. Nicht nur im Vertrieb natürlich, ja, aber vor allem im Vertrieb konnten wir das sehr stark sehen. Ist es aber nicht nur. Also wenn du jetzt jemanden hast, der so mega diszipliniert ist und mega leistungsmotiviert, das kann auch ganz schnell zum Beispiel sehr verbissen wirken. Und gerade, es ist halt nicht immer alles in der Hand des Vertrieblers, ne? Also manchmal sind Verkaufsabschlüsse und die da draußen, die im Vertrieb sind, die werden erfüllen, was ich jetzt sage. Manchmal ist es auch zu verzweifeln, weil du echt alles gegeben hast.
Ja.
Und dann scheitert es halt an irgendwelchen äußeren Rahmenbedingungen. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun und du hast aber viele, viele Stunden investiert. Und auch mit solchen frustrierenden Momenten zurechtzukommen und trotzdem seine Motivation für den nächsten Tag wieder zusammenzunehmen und weiterzumachen, das ist halt mindestens genauso wichtig.
Okay, also Selbstmotivation.
Ja, genau, auch eine gewisse emotionale Stabilität da drin, ne? Daran nicht zu verzweifeln oder das oder alles oder sich selbst komplett in Frage zu stellen, ist sehr, sehr wichtig. No, und natürlich diese sozialen Fertigkeiten. Das ist absolut entscheidend. Kann ich überhaupt Emotionen erkennen? Wie reagiere ich denn auf ein bestimmtes Gesicht? Gelingt es mir, andere argumentativ auch mitzunehmen? Also all diese sozialen und argumentativen Fertigkeiten sind da ganz, ganz wichtig. Ja.
Also sehr, sehr spannend. Vor allem, dass es auch so, wie du sagst, fast schon so traditionell klingende Voraussetzungen sind, aber macht natürlich Sinn. Glaubst du, das hat sich jetzt geändert, diese Kompetenzen, oder da ändert sich was durch diese, ich nenne sie jetzt mal vertriebliche Zeitenwende, die wir durch die Digitalisierung und Microsoft Teams und sowas erfahren? Oder bleibt es dasselbe im Grundsatz?
Also ich bin überzeugt, die Fähigkeiten, die ich gerade genannt habe, die sind auch morgen wichtig. Und möglicherweise das Thema emotionale Stabilität sogar noch wichtiger, weil es auch in Richtung Resilienz geht. Mhm. Da kommen wir noch zu einem anderen, zu einer anderen Komponente dieses Themas, nicht nur mit Frust oder mit einer Ablehnung oder mit einer Absage umzugehen, sondern auch mit einer großen Informationsflut. Nicht nur allgemeingesellschaftlich, ne, sondern eben auch das Tempo hat zugenommen, die Anzahl und die Frequenz von Nachrichten seitens Kunden, seitens, ne, Innendienst, seitens Kollegen, auch, aber auch natürlich, man ist ja auch Privatperson. All das gilt zu verarbeiten und nicht nur intellektuell zu verarbeiten, sondern auch emotional zu verarbeiten. Und da ist halt eine innere Stabilität unglaublich wichtig und auch eine Kompetenz abzuschalten und sich auch abgrenzen zu können.
Ja.
Und diese Abgrenzung, das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die war schon immer gut zu haben, aber in dem aktuellen Tempo und in dem Zeitgeist, den wir leben, das erlebe ich halt jeden Tag in meinem Beruf, egal ob im Coaching oder in einem Team-Workshop, da ist das immer, immer Thema, dass es da irgendwas braucht, was sich gesund anfühlt und trotzdem jetzt nicht nach, okay, ich mache jetzt selbst vergessen, nur noch, weiß ich nicht, 2 Stunden am Tag meinen Job und 8 Stunden meditiere ich, so ist das gar nicht gemeint, aber da einen gesunden Kanal zu finden, wie ich mit diesem Stress, den ich einfach nicht abstellen kann, umgehen kann. Ne? Und ja, ich glaube, das wird wichtig, auf der einen Seite dieses Thema Resilienz und auf der anderen Seite aber auch eine große Offenheit für diese Veränderung und auch einen Mut, was auszuprobieren an zum Beispiel digitalen Möglichkeiten, da nicht stehen zu bleiben und zu sagen, verstehe ich nicht, kann ich nicht, ich bin ja auch bisher erfolgreich, ich habe keinen Bock mehr darauf, mich da nicht zu beschäftigen, mich da einzuarbeiten, sondern zu sagen, okay, ich schaue mal, was das für mich bereithält und ich mache einfach mal meine eigenen Erfahrungen damit und ich mache das jetzt mal 2-3 Monate und dann gucke ich mal. Also diese Bereitschaft, sich auf diese digitalen Veränderungen auch einzulassen, die halte ich für zukünftig sehr, sehr wichtig.
Und fließt das auch, wenn du hast vorhin über Assessment Center gesprochen, wenn du da welche machst oder begleitest oder wenn es um Potenzialentwicklung etc. geht, sind das auch Punkte, wo ihr heute schon hinschaut? Das heißt, habt ihr das auch quasi schon geändert in der Vorgehensweise?
Ja, also da hängt es natürlich sehr stark davon ab, wie vorausschauend das Unternehmen auch ist, okay, für die ich das Assessment Center machen darf. Na, also wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich möchte nicht nur, dass meine künftigen VertrieblerInnen erfolgreich sind, ne? Also nicht nur jetzt mit den aktuellen Rahmenbedingungen, sondern auch morgen, dann sind das natürlich Dinge, die man in einem Interview, in einem strukturierten Interview abfragen kann oder wo man einfach auch nochmal verstärkt hinguckt, wie hat die Person das dann in der Vergangenheit gemacht, wie ist sie in der Vergangenheit auch mit Veränderungen umgegangen, was erwartet sie denn auch für die Zukunft und inwiefern betrifft sie das als Person und was ist sie auch bereit auszuprobieren und zu testen. Und also man kann jetzt nicht pauschal mit junger Generation und älteren, okay, Generation sagen, das wäre unfair den älteren Generationen gegenüber, weil ich habe viele, viele Branchenkenner und Quereinsteiger erlebt, die super offen, super motiviert sind, auch für Neues und experimentierfreudig und gleichzeitig auch schon sehr rigide, festgefahrene Haltungen in der jungen Generation. Also so pauschal kann man es nicht sagen, ja, aber natürlich da zu gucken, jemand, der aus der Branche kommt, den ich haben möchte, der hat natürlich schon seinen Style. Mhm. Der hat schon zu Recht seine Erfahrung gemacht, so funktioniert mit ihm und bei ihm und so vielleicht auch nicht. Und da sind die schon oft natürlich nur noch begrenzt bereit, was komplett Neues, ja, zu versuchen. Aber das bedeutet natürlich eine große Unsicherheit. Ja. Und manche lassen sich aber einfach auf, wenn es ihnen sinnvoll erscheint, und das ist dann der Job der anderen Seite, diesen Sinn auch zu verdeutlichen, lassen sie sich schon darauf ein, auch mal neue Wege zu probieren. Aber es ist halt dann immer die Gefahr, ne? Jemand, der noch gar keine Erfahrung gemacht hat, der ist da einfach unvoreingenommen, sag ich mal.
Gutes Stichwort, das Warum erklären. Meine nächste Frage ist nämlich, welche Folgen hat denn diese Veränderung, die du gerade schilderst, diese neuen Anforderungen für Führungskräfte im Vertrieb, die ja vor allem oftmals aufgrund langjähriger Erfahrung führen? Also das heißt, muss ich da auch mein Führungsverhalten ändern?
Ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich mir wünsche, dass sich eine Vertriebsmann oder Frauschaft weiterentwickelt, dann dürfen natürlich diejenigen, die da die Multiplikatoren drin sind und die auch eine Richtung vorgeben und vorangehen, um mal bildlich zu sprechen, das genauso tun und vielleicht sogar ein Schrittchen weiter zu sein, weil das sind die Sinnstifter in diesem jeweiligen System. Ja. Und wenn der Sinnstifter nicht weiß, wofür jetzt diese Verhaltensveränderung überhaupt sinnvoll ist, ja, warum sollte ich dann irgendwas anders tun als das, was bisher erfolgreich war? Also das ist ja sehr menschlich.
Absolut.
Ne? Ja. Also ich glaube, die Führungskräfte in Vertrieben dürfen sich gerade künftig auch viele Gedanken machen über, also qua des personellen Mangels, den wir ja überall spüren, welche Zielgruppen gibt es für uns im Recruiting, die wir noch nicht erschlossen haben. Ja. Vielleicht dürfen wir mal von unserem gängigen Muster, von den Personen, die wir sonst immer so einstellen, auch ein Stück weit abweichen, dürfen da kreativer werden, dürfen auch Personen eine Chance einräumen, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Aber auch zu gucken, wie bilde ich eigentlich die aus, die sich für mich entschieden haben? Ja. Wie unterstütze ich die? Wie fördere ich die? Da habe ich im Forschungsrahmen von den stillen, introvertierteren Persönlichkeits- oder Vertriebspersönlichkeiten auch da herausgefunden, dass die oft mit extrovertierten Trainingsmethoden versucht werden, weiterzuentwickeln, was in Teilen auch funktionieren mag, ne? Aber eben oft dazu führt, dass sie sich letztendlich verstellen und sich so einen extrovertierten Verhaltensstil angewöhnen, der überhaupt nicht zu ihnen passt. Ja. Ne? Also so irgendwo Personalentwicklung zu gucken, auf wen habe ich denn da eigentlich vor mir und gebe ich dem eigentlich genau die Unterstützung, die auch zum jeweiligen Persönlichkeitstyp passt, oder versuche ich die Person da ein bisschen umzuerziehen in ihrem Verhalten, was langfristig nie eine gute Idee ist.
Okay, also das heißt, in der Führung nicht alle über einen Kamm scheren, sondern wirklich eher eine, ich nenne es jetzt mal stärkenorientierte Führung mit einer Offenheit, einfach auch neue Wege zu gehen. Sind das so die wichtigsten Stichworte, glaube ich?
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, die meisten würden würden intuitiv immer von sich sagen, ja, ich entscheide ja immer situativ und je nachdem, wer da gerade vor mir sitzt. Und trotzdem geht man ja, und das ist auch menschlich, immer sehr von dem aus, was man selber gelernt hat, wie es funktioniert hat. Wenn ich selber ein eher extrovertierter Persönlichkeitstyp bin, und das ist nochmal das klassische Bild des Vertrieblers, dann bin ich geneigt, da genau das auch von dem anderen zu erwarten. Ne? Das aus sich rausgehen, begeistern, emotional mitnehmen. Und das können Extrovertierte ganz wunderbar. Und Introvertierte, für die ist das halt, also die können das auch, aber für die ist das einfach sehr anstrengend. Mhm. Und die überzeugen erst auf dem zweiten, im dritten Gespräch und dürfen dann natürlich möglicherweise, wenn es einen hohen Akquiseanteil hat, viel mehr dafür tun, dass es überhaupt zum zweiten oder dritten Gespräch kommt.
Okay.
Wir haben dann aber erfahrungsgemäß eine sehr hohe Kundenbindung. Ja. Also wenn sie einmal den Kunden am Haken haben, dann ist das häufig eine sehr loyale und sehr treue Beziehung. Und die haben häufig mehrere Produkte und Dienstleistungen, die sie dann an diesen einen Kunden anbinden. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und das zu sehen als Führungskraft und zu fördern, das ist ganz, ganz wichtig, auch in Zukunft oder vor allem in Zukunft.
Gibt es denn, wir hatten ja im Vorgespräch einmal über das Thema Glaubenssätze gesprochen, gibt es denn Glaubenssätze, die erfahrene Vertriebler für sich neu schreiben müssen?
Ja, ich bin ganz sicher, dass es die gibt. Und zwar wahrscheinlich mehrere, aber wenn ich jetzt mal so zwei rausgreifen würde, würde ich sagen, ein guter Vertriebler wird durch finanzielle Anreize motiviert.
Ja.
Alter schon Nummer eins. Das heißt nicht, dass er komplett falsch ist, aber ihn generell für die Zukunft festzulegen, halte ich für falsch. Und der zweite wäre, ein guter Vertriebler brennt nie aus. Mhm. Und genau diese finanziellen Anreize, das wird ja sehr häufig diskutiert. Ne? Also, es ist ein klassischer Motivator im Vertrieb für das eigene Einkommen, das eigene Einkommen selbst bestimmen zu können. Je mehr ich tue, je mehr Abschlüsse ich mache, desto eher oder desto mehr habe ich später auf dem Konto. Und das ist auch tatsächlich das, was viele als unglaublich motiviert und befriedigend erleben, weil das ganz viel Autonomie bedeutet. Und während andere dann irgendwelche Gehaltsverhandlungen führen müssen und ein Stück weit ihren eigenen Wert jedes Jahr neu verkaufen müssen, wenn sie sich denn trauen, hat ein Vertriebler das durch sein Verhalten zu großen Teilen selbst in der Hand.
Okay.
Das ist schön. Wenn mein Verhalten oder mein Belohnungssystem in so einem System aber nur daraus gespeist wird, dann erziehe und sozialisiere ich natürlich eine Vertriebsmannschaft auch genauso.
Ja.
Und ich habe das oft erlebt, dass das genauso gemacht wird. Also das Belohnungssystem bestand aus Einzelleistung. Wenn Einzelleistung gut, dann viel monetäre Belohnung. Und dann wundert man sich vielleicht an der Spitze, wenn irgendwann eine Vertriebsmannschaft nur noch etwas tut, wenn er dafür eine direkte Belohnung erhält.
Ja.
Und nicht mehr im Sinne des Gesamtunternehmens, im Sinne des Sinns, im Sinne der Unternehmensvision agiert, auch nochmal ein Stück weit auf eine Kundenzufriedenheit hockt oder auch mal etwas tut, wofür es jetzt im direkten Sinne keine Belohnung gibt.
Okay.
Ne? Da geht dann sozusagen die Eigenverantwortung und das größere Ganze bei vielen verloren. Natürlich nicht bei allen, aber bei vielen. Und das kann ich natürlich ein Stück weit mitgestalten, indem ich mir das Belohnungssystem
angucke. Na, spannend.
Okay. Und dass das zu dem Verhalten passt, was ich mir wünsche.
Ja. Und das Thema, der zweite Punkt war ja Ausgebranntheit oder ein Vertriebler kann nicht ausbrennen, hast du, glaube ich, formuliert. Warum muss sich der ändern?
Also ich glaube, der war schon immer falsch. Aber durch die Dynamik, über die wir eben besprochen haben, wird er noch falscher, wenn man falsch steigern kann. Ich bin überzeugt, dass es eine sehr schlaue Idee ist, als Unternehmen und als Unternehmensverantwortliche in die Resilienz der eigenen Vertriebsmannschaft zu investieren. Und das nicht als, wie ich es immer noch oft erlebe, als Shishi und Meditationskram abzuwerten und zu sagen, ja, das kann ja jeder selbst privat entscheiden. Oder manchmal so Sätze, wo ich einfach erstaunt bin, sowas wie, es sind alles erwachsene Leute, wer damit nicht klarkommt, der hat vielleicht auch im Vertrieb nichts verloren. Ja, das kann man so sehen. Das ist halt eine sehr einseitige Betrachtung und nimmt die eigene Verantwortung dann natürlich sehr raus. Ne? Also ich kann ganz viel machen, um die Resilienz bei meinen eigenen Vertriebsleuten zu fördern, aber natürlich auch, das ist natürlich ein Stück eigene Verantwortung, ne? Das darf richtig verstanden werden. Also da auch zu gucken, was macht denn resilient? Was gibt mir denn diese Kraft auf morgen noch oder nach einer Absage einen klaren Kopf zu bewahren?
Ja, da kommen wir ja gleich nochmal zurück auf dieses Thema, weil das ist, glaube ich, wahnsinnig spannend. Wir bekommen das auch in unserer Beratung immer wieder mit, weil wir ja an der Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing arbeiten, also oft auch mit Vertriebsmitarbeitenden Kontakt haben. Und unser Eindruck ist, dass diese immer größere Infoflut zum Beispiel, ne, ich komme abends nach Hause, muss noch 100 E-Mails abarbeiten und die Geschwindigkeit, in der momentan Veränderung stattfindet, vor allem natürlich auch durch die Digitalisierung, dass das Vertriebsmitarbeitenden besonders zu schaffen macht. Na, weil die ja eigentlich, heißt ja auch Außendienst, die wollen raus, die wollen auf die Straße. Das hat sich jetzt schon ein bisschen geändert. Und damit den Eindruck, dass da viele sehr, sehr mit zu kämpfen haben. Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, absolut, ganz genauso. Also diese Auszeit in sich zu nehmen, die wenigsten tun das wirklich konsequent. Woran liegt das? Ich meine, das sind ja alles intelligente Menschen, die verstehen das schon rein rational. Das ist eine schlaue Idee mehr, sich diese Auszeiten zu nehmen. Es wird halt gesellschaftlich negativ sanktioniert. Ja. Also das Handy auszumachen, nicht erreichbar zu sein für eine gewisse Zeit, wird negativ sanktioniert. Mhm. Es gibt gerade so eine Bewegung, so Digital Detox, ne? dass das eine Legitimation bekommen kann. Die Erwartung ist, dass du aber bitte all diese 200.000 Nachrichten, die in der Zwischenzeit reinkommen, dann auch nacharbeitest.
Ja, klar.
Okay? Und da darf es natürlich für mich eine Entscheidung treffen, okay, was kann ich wirklich jetzt auch mal reduzieren? Welchen Kanal möchte ich bespielen und welchen nicht? Und manchmal sind es tatsächlich so einfache Dinge wie, schaffe ich mir ein zweites Handy an? Mhm. Und packe ich das, wenn ich abends nach Hause komme, in eine Box, wo ich es nicht mehr sehe? Schalte ich den Ton aus, also sich das wirklich vielleicht am Anfang diszipliniert zu zwingen, damit ich diese visuellen Erinnerungen nicht mehr habe. Ja. Wenn ich mein Diensthandy natürlich immer in Reichweite liegen habe und immer das Display aufleuchtet, wenn das reinkommt, natürlich ist mein Gehirn dann wieder in Gedanken beim Job, bei dem aktuellen Auftrag und ist sofort wieder da. Wie soll da Abschalten funktionieren? Ne? Also es sind manchmal natürlich sehr profane, einfache Dinge, und manchmal ist es natürlich aber auch tatsächlich die Erlaubnis, und da sind wir wieder bei den Führungskräften, zu sagen, und ich fördere Abgrenzung und ich belohne nicht, wenn sich jemand nicht abgrenzt.
Okay.
Das ist ja auch dieses, du wirst belohnt, wenn du dauerhaft über deine Grenzen gehst. Mhm. Ne? Das wird dann manchmal sogar cora publicum in irgendeiner Laudatio als besonders positiv herausgestellt, dass jemand immer erreichbar und immer zur Stelle und immer alles für die Kunden und für die Firma. Und natürlich ist das im Sinne von reinem monetären Umsatzerfolg sehr zuträglich, aber im Sinne von Lebenserfolg sehr wahrscheinlich sehr gefährlich bis schädlich.
Absolut. Ja, ganz gefährliche Signale. Ne? Aber man findet sich das selber auch wieder. Auch so loben wir manchmal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ne? Also über den Einsatz und all das. Und ja, da hast du recht. Da sendet man wahrscheinlich die falschen Signale. Ja. Was ist denn die Folge davon? Also was für Folgen erlebst du bei Vertriebsmitarbeitenden, wenn eben dieses Abschalten, dieses auch zur Ruhe kommen, dieses Trennen, wenn das nicht funktioniert?
Unterschiedlich. Eine körperliche Rastlosigkeit, Schlaflosigkeit, ganz gestörtes Essverhalten teilweise, also ungesundes Essen, zu viel Essen, zu wenig Essen, unregelmäßiges Essen. Also der ganze Biorhythmus stimmt irgendwann einfach nicht mehr. Ja. Tatsächlich auch somatische Auffälligkeiten, ne, Schulterbeschwerden, Taubheitsgefühle, klassische Magengeschwür. Mhm. Also es gibt wirklich da sehr unterschiedliche somatische Anker, aber die kannst du nach einer Zeit sehen. Natürlich nicht sofort, der Körper ist ja einiges fähig, mal wegzustecken, aber wenn dieser Dauerstress nicht nachlässt, dann meldet der sich irgendwann. Das sind so wie so WhatsApps.
Ja, ne? Klar.
Der Körper schreibt dir quasi eine WhatsApp und sagt, mach was anderes, hör auf damit. Und der Klassiker, wenn du dann dir wirklich die Auszeit nimmst, wirklich mal in Urlaub bist, dann wirst du krank. Und ärgerst dich, dass du krank bist und deine wenige Freizeit jetzt auch noch krank verbringen darfst, aber der Körper denkt jetzt einfach, oh, endlich ist die Jagd vorbei oder der Krieg oder was auch immer. Also das ist ja ein sehr archaisches Denken des Gehirns, was wir noch haben. Jetzt kann ich mal in Ruhe krank sein.
Ja, krass.
Und dann ist das genau eine Symptomatik. Also genau dieses Körperliche, was ich erlebe, aber tatsächlich auch in so einem emotionalen Daueranschlag, ne? Also da muss dann im Alltag nicht mehr viel passieren, damit direkt der Stresstopf überläuft und entweder in dauernder Gereiztheit oder Wut umschlägt oder auch tatsächlich auch Ängste. Ne?
Okay.
Einfach ganz große Ängste, die da auftreten. Ganz unterschiedlich.
Und es ist ja eben nicht nur ein Druck, der entsteht durch die Dinge, die wir vorher angesprochen haben, also Digitalisierung, Informationsflut. Es ist ja auch ein Verkaufsdruck über die Organisation, über die Ziele, die man hat. Ne? Vor allem vielleicht auch in Zeiten wie jetzt gerade, wo die Wirtschaft nicht überall so läuft, wie sie vielleicht laufen sollte. Nein. Der Zahlendruck höher ist, auch ein Betreuungsdruck seitens der Kunden, ne? Die wollen gut betreut werden. Wie kann man denn mit diesem Druck umgehen oder wie entwickelt man denn diese Resilienz letztendlich, von der du gesprochen hast, um trotzdem auch in schwierigen Zeiten souverän agieren zu können?
Ich darf mir ganz genau angucken, was sind die Themen, auf die ich keinen Einfluss habe, ne? Also oder marginalen Einfluss habe. Wenn ich keinen Einfluss zum Beispiel darauf nehmen kann, welche Ziele ich gesetzt bekomme, dann sich also auf eine gewisse innerliche Akzeptanz auch zu sorgen. Wenn ich es nicht verändern kann, dann aufzuhören, sich immer und immer und immer wieder damit zu beschäftigen, wie fürchterlich und wie unfair. Also ja, das kann man machen, nur das raubt wahnsinnig viel Energie. Sondern eher den Fokus und die Energie darauf zu setzen, auf die Dinge, die ich denn aber auch in der Hand habe.
Also so eine Trennung in lösbare und nicht lösbare Herausforderungen quasi.
Absolut, genau. Und auch zu gucken, diese Anspannung, diese innere Anspannung, die wir dadurch haben, dass wir immer mit dieser Aufmerksamkeit so präsent sind, die darf sich tatsächlich auch körperlich lösen. Ne? Also viele fangen an, wenn sie so viel zu tun haben und so einen großen Stress haben, genau das Falsche zu tun. Die Dinge nämlich zu tun, die für so eine Entladung sorgen würden. Zum Beispiel, sie hören auf, spazieren zu gehen oder ihren Sport zu machen oder zu malen oder ihre Musik oder was auch immer. Viele Menschen machen so schöne Dinge oder haben früher in ihrer Jugend häufig, ich habe das oft im Coaching, dass sie sagen, ich habe eigentlich gar kein Hobby. Wenn man dann mal fragt, was hast du denn früher gemacht? Als du all diesen Druck vielleicht noch nicht so gespürt hast, da kommen dann manchmal wirklich spannende Sachen raus. Und es geht jetzt gar nicht darum, wieder Flöte zu spielen. Ja. Oder und es ist eine Möglichkeit, aber einfach auch zu gucken, wo vergesse ich Raum und Zeit, wie komme ich so richtig in Flow und vergesse mal diesen ganzen Druck. Und diese Zeiten, sich wirklich bewusst als Termin mit sich selber einzuplanen, selbst wenn du einen noch so straffen Terminkalender hast, das muss in deinem Leben drin sein, damit du diese Entladung zumindest regelmäßig hast, ne? Wenn du schon an den anderen Faktoren nichts ändern kannst. Also das ist so ein Thema, was super, super wichtig ist. Und dann tatsächlich diese Verbindung mit Menschen, und damit meine ich nicht mit den Kunden, was ja natürlich sind es auch Menschen, wundervolle Menschen, aber das ist nicht unbedingt immer das, was den Vertrieblerinnen oder Vertrieblern hilft, sondern genau auf sich da zu verbinden und auch mal aussprechen zu können, wie es gerade so ist. Das kann halt kaum einer besser verstehen als die Personen, die in der gleichen Situation sind. Ne? Und gerade als Außendienstler, sie sind halt oft auf sich selber gestellt, wenn sie nicht gerade in Teams arbeiten. Ja. Und da sich ganz bewusst auch Zeiten fürs Vernetzen und für den Austausch zu nehmen. Immer wenn ich das mache mit denen, sagen die immer das Gleiche. Es tut so gut. Mhm. Manchmal auch einfach zu hören, dass es den anderen genauso geht.
Die haben die gleichen Probleme, ja klar.
Absolut. Und das ist auch nicht müßig, so im Sinne von, es wird ja doch nichts besser. Es einfach mal auszusprechen, ist manchmal schon der Entladungskanal. Und dazu sagen, es tat einfach mal gut, das zu sagen. Ne?
Umso krasser finde ich das, wenn wir manchmal bei Kunden auch auf Vertriebsveranstaltungen sind, wie wenig Raum dann diesen Netzwerken, außer abends an der Theke, ne, aber tagsüber wird diesen Netzwerken kaum Raum zugeordnet und die Agenda ist voll gepfropft und es wird eine PowerPoint nach der anderen runterpräsentiert. Das heißt, der Raum ist da auch gar nicht da. Auch das ist ja eine große Herausforderung und Anforderung an Führungskräfte, an Organisationen, auch diese Freiräume zu geben, weil man denkt ja immer, das ist keine Arbeit. Nein, aber das ist ja ein Teil der Arbeit. Ja,
auf jeden Fall. Also es wird oft immer bewertet, was die Ratio so ein Stück überhaupt an Informationen aufnehmen kann. Ja. Und da ist einfach viel weniger, oft viel mehr, wenn eine bestimmte Botschaft, die ich natürlich gerne transportieren möchte, was weiß ich, zu einem neuen Produkt, einer neuen Dienstleistung oder einer neuen Kooperation, die es jetzt verträglich zu erschließen gilt in der Umsetzung, da auch viel mehr mit Praxisbeispielen, mit Menschen, die dann da vorne sitzen und von ihren eigenen Erfahrungen erzählen, vielleicht auch mit den Würden oder wo sie mal gedacht haben, Mist, das läuft doch alles nicht. Das ist das, was sich die Kollegen nachher merken und wo sie dafür im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, okay, was hat das eigentlich mit mir zu tun?
Das ist ein ganz gutes Stichwort für unser nächstes Thema, über das ich mit dir sprechen möchte. Wir als Agentur bewegen uns ja an dieser Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Kommunikation in Richtung Vertrieb spielt für uns eine wahnsinnig wichtige Rolle, denn wir verstehen den Vertrieb auch als Zielgruppe, als interne Zielgruppe in der Kommunikation. Denn vor allem im B2B-Bereich ist ja die Kommunikationskette über den Vertrieb zum Kunden oftmals sogar die stärkere als die über irgendwelche medialen Kanäle. Wie erreicht man denn, und vielleicht hast du es gerade schon in Ansätzen beantwortet, aber wie erreicht man denn Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter am besten? Wie dringt man zu ihnen durch?
Super Frage, weil das gar nicht so pauschal für alle zu beantworten ist. Also es gibt ja so die klassischen Jahresauftakt-Tagungen oder so Herbsttagungen, so kurz vor, nicht ganz kurz vor Schluss, sondern kurz vor dem Schluss, wo noch was geht. Und ich glaube, die haben nach wie vor, und da bin ich vielleicht sehr traditionell, eine ganz, ganz große Berechtigung, weil es nicht nur um Informationsverteilung geht, sondern um Begegnungen, um Vernetzungen, um dieses große Wir-Gefühl. Ja. Wirklich zu fühlen und nicht zu, und wirklich zu verstehen, ah ja, ich bin jetzt hier nicht nur in meiner Agentur oder in meinem Homeoffice für mich allein auf weiter Flur, sondern wir sind ein Unternehmen und wir sind viele. Mhm. Und ich erlebe immer wieder, natürlich, wenn man dann die Kosten auf der anderen Seite sieht von so einer Tagung, das ist wirklich natürlich, je nachdem, wie man es aufzieht, sehr groß. Ja. Und meistens kann man den Output natürlich nicht messen. Aber diese psychologische Sicherheit, die es hat, wenn ein System zusammenkommt und sich mal gegenseitig zeigt und miteinander ins Gespräch kommt, das ist einfach so unglaublich wichtig. Und da kann ich natürlich die emotionalsten Botschaften ideal platzieren. Also sowas wie, wir sind stolz auf uns, wir dürfen stolz auf uns sein, ihr macht einen Job, das letzte Jahr, das waren die Highlights, das war ein Stolperstein, was heißt das für uns? Also nicht dann im Sinne von auf Fehlern rumbashen, sondern diese auch als wertvoll zu erachten. So, das hat nicht geklappt, was heißt das für die Zukunft, was heißt das für unser nächstes Jahr? Was machen wir anders, was macht jeder von euch vielleicht, was probiert jeder und jeder von euch aus? Also diese emotionalen Botschaften, sich genau für diese Momente aufzubewahren, das ist halt das, was einschwört, das ist wie Ort, ne? Bei der Kabinenansprache sozusagen. Und diese wertvolle Zeit, die man da hat, nicht zu überfrachten mit irgendwelchen Detail-Sachinformationen, ganz ehrlich, die kannst du auf anderen Kanälen wunderbar platzieren. Ja. Da geht es um was anderes. Da geht es wirklich um diese Botschaften. Also diese Formate sind total wichtig. Mhm. Und dann erlebe ich häufig, dass für diese Informationen, die werden dann einfach so rausgeschossen. Ne? Wir haben informiert, wie man denkt, ja, und wie gehirngerecht habt ihr denn informiert? Weil der oder die Vertrieblerin, die sitzt ja nicht den ganzen Tag am Rechner, ist vielleicht auch ein Unterschied zu den anderen Berufen in diesem System. Die sind im Idealfall sind die halt auch einfach viel unterwegs oder sind jetzt auch nicht diejenigen, die den ganzen Tag nur lesen, lesen, lesen. Mhm. Ne? Also Vertrieb ist ja auch ein Stressberuf. Und viele Menschen sind nicht unbedingt visuelle Lerntypen. Mhm. manche hören fantastisch über Audio. Ja. Also da ermutige ich sehr, verschiedene Kanäle auszuprobieren. Ne? Wenn du hast jetzt einen Podcast, viele Menschen hören da viel, viel lieber zu, als jetzt irgendwie einen Artikel zu lesen.
Ja, wir haben vor ein paar Jahren angefangen, einen Vertriebspodcast zu produzieren. Okay. Vor allem für Vertriebsmannschaften, die viel im Auto unterwegs sind, gesagt haben, Mensch, einmal im Monat oder so 10, 20 Minuten Podcast, der über ein paar interne Themen spricht, könnte doch ein sehr, sehr gutes Medium sein. Ja, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sich das Medium durchgesetzt hat, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass dieser, ich nenne ihn jetzt mal Touchpoint Auto, ganz interessant sein könnte, ja, um auch nicht jede Art von Informationen, aber manche Arten von Informationen, Updates zu kommunizieren, weil es hat natürlich schon eine andere Dimension, eine E-Mail zu lesen oder die Stimme vom Vertriebschef zu hören oder so. Was ich total interessant finde, ist dieser Aspekt, wo du sagst, sie sind ja normalerweise alleine, Einzelkämpfer oftmals, und sie zusammenzuführen, also mal den Stamm zusammenzubringen quasi und dadurch ein Gemeinschaftserlebnis zu schaffen, das sie im Zweifel draußen auf der Straße sonst nicht haben. Also da habe ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber das, glaube ich, scheint mir ein sehr, sehr wichtiger Aspekt zu sein. Ne? Auch dann darüber das Lernen, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht. Andere Kolleginnen und Kollegen haben ähnliche Herausforderungen wie ich. Ich glaube, das spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil eben doch wir es da mit einem Beruf zu tun haben, wo man oftmals alleine schlicht und ergreifend ist. Du hattest vorher das Thema Motivation von Vertrieblern schon mal angesprochen und auch über das Gleichgewicht gesprochen zwischen monetären Anreizen und anderen Anreizen, also Purpose und warum machen wir das etc. Was sind denn so Motivationsfelder neben eben Umsatzzielen und damit auch monetären Incentivierungszielen, die man setzen kann, damit Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch langfristig Unternehmensziele erfolgen? Wir erleben das nämlich relativ oft, dass wir merken, es ist wahnsinnig einfach, in den Vertrieb Dinge reinzubekommen, wo es um schnelles Verkaufen, schnelle Provisionen geht. Aber wenn man sagt, wir müssen so und so argumentieren, so und so vorgehen, weil das eine langfristige Zielsetzung ist, ist es wahnsinnig schwierig, ne? Weil da im Prinzip langfristige, keine Ahnung, Markenziele auf kurzfristige Vertriebsziele treffen. Wie kann man Vertriebsmitarbeitende dort besser mit einbinden?
Ja, das ist eine super Frage. Und ich sage jetzt mal, hängt so ein Stück weit davon ab, wie ich bisher mein Unternehmen geführt habe. Ne? Also habe ich bisher meine Motivatoren auf kurzfristigen finanziellen Erfolg gesetzt. Dann darf ich natürlich ein bisschen Geduld haben, wenn ich auf einmal anfange, auch andere Parameter fördern zu wollen. Weil ich habe meine Mannschaft so geformt über die Jahre. Und diejenigen, denen das gar nicht geschmeckt hat, die darüber nicht motiviert werden, die sind wahrscheinlich schon längst gegangen. Mhm. Oder haben auch nicht besonders erfolgreich sich gezeigt, weil die richtigen Anreize hier fehlen. Ja. Ne? Das dauert nicht nur ein paar Monate, das kann ein paar Jahre dauern, wenn ich sage, okay, diese finanziellen Anreize, ohne die geht es auf gar keinen Fall. Ne? Verstehe mich da richtig. Das ist einer der Assets im Vertrieb, dass ich das so selbstbestimmt steuern kann, wie viel ich verdiene, aber es darf noch was darüber hinauskommen. Und es ist total wichtig, die Mannschaft, und da jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, an diesen Sinnen auch zu beteiligen und an diesen strategischen Gedanken zu beteiligen. Und viele überspringen das und sagen, ja, das machen meine Führungskräften. Und die sind die Multiplikatoren, um das dann vor Ort reinzutragen. Und wenn die das vor Ort nicht verstehen, dann hat entweder meine Führungskraft das nicht richtig erklärt, das hört sich oft, ne? Oder die vor Ort sind unfähig, was weiß ich, irgendwas vernichten. Das wird ja natürlich gerne gesagt, aber man kann ja auch in einem anderen Format auch dafür sorgen, wer sind eigentlich wirklich die inoffiziellen Multiplikatoren. Natürlich sind das oft die Führungskräfte, aber nicht immer. Die Außendienstler und Außendienstlerinnen sind meistens sehr, sehr gut über andere Kanäle miteinander vernetzt. Die haben eigene Netzwerkgruppen irgendwann gegründet, wenn sie schlau sind. Oder da gibt es immer informelle Leader und Leaderinnen. Die kann ich natürlich auch. Ne? Also ich kann dazu Austauschrunden, zu Kaminabenden, zu was auch immer einladen. Und wenn ich es gut erkläre und an diesen strategischen Gedanken auch teilhaben lasse und dann aber auch in den Austausch gehe, also nicht nur senden, sondern auch zuhören für das, was danach kommt, habe ich natürlich eine viel größere Chance, mein Team, und damit meine ich jetzt wirklich das ganz große Team, auch an dieser Neuausrichtung teilhaben zu lassen. Und wieder hier auch Geduld, ne?
Also sehr konsequent das Warum kommunizieren, könnte man zusammenfassen.
Ja, sehr konsequent, immer wieder, ne? Und sehr transparent auch, um zu sagen, okay, was würde denn passieren mit uns, wenn wir weiterhin nur auf diesen kurzfristigen monetären Erfolg aussehen? Ja. Was würde das für das Unternehmen und damit übermorgen auch für dich ganz persönlich bedeuten? Also natürlich nicht nur hinzu, sondern möglicherweise auch von wegziehen, ja, so aufzuzeigen, damit auch begreiflich wird, warum jetzt vielleicht auch die kurzfristige Belohnung nicht erstrebenswert ist, sondern vielleicht möglicherweise ein Invest bedeutet. Das ist nicht einfach, aber das ist tatsächlich möglich.
Also alles in allem nehme ich da gerade so ein bisschen mit. Man muss sich dort mehr Zeit für Führung nehmen, sei es Führung, die Resilienz fördert, die auch für Ruhezeiten sorgt oder auch sogar vielleicht einfordert, Führung, die die richtigen Motivationssignale aussendet und so weiter und so fort. Also vertriebliche Führung ist da, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, aber eben auch die Herausforderung, weil man die Menschen ja eben nicht jeden Tag sieht, ne, weil sie sehr viel und oft draußen unterwegs sind. In einem deiner letzten Bücher habe ich gelesen, wirfst du die Frage auf, zuhören statt imponieren wollen. Das fand ich sehr spannend. Ein Erfolgsgeheimnis für den Vertrieb. Kann man daraus ableiten, dass der Vertrieb eher imponieren will als zuhören, dass Zuhören vielleicht demnach eine Schwäche des Vertriebs ist?
Von vielen Vertrieblerinnen und Vertrieblern ist es definitiv eine Schwäche. Mhm. Und von denen, die überzeugt sind, in den Vertrieb zu wollen und das auch gut zu machen, da erlebe ich auch viele, die einfach, ich sag mal, zu 90% senden und vielleicht noch zu 10% mitbekommen,
ja,
wie das denn für den anderen ist.
Aber ist das ein Erfolgskriterium? Also sind am Schluss diejenigen, die dann besser zuhören? Gibt es da auch, also es ist vielleicht naheliegend, aber gibt es da auch Forschung dazu, dass gut zuhören zu können dann auch zu mehr Vertriebserfolg führt? Kann man das so pauschal sagen?
Ja, meine Forschung gibt es dazu. Unter anderem. Also genau das war die Fragestellung. Ja. Ne? Wie kommt es eigentlich, dass Menschen, von denen man vielleicht im ersten Augenblick nicht unbedingt erwartet hat, dass sie erfolgreich werden, weil sie eben eher zurückhaltend sind, okay, weil sie vielleicht sogar rot werden oder körperlich unsicher reagieren, wenn sie in so eine Akquise-Situation kommen, wie kommt es, dass die das trotzdem schaffen, mhm, und dass sie manchmal genauso erfolgreich sind? Oder wenn man sich die Top-Leute anguckt, dass da viele dabei sind, die zum Beispiel, wenn sie dann bei so einer Jahresauftakttagung auf die Bühne geholt werden, zur Ehrung, ne, so ein Klassiker, mhm, sagen, oh, ich finde es so fürchterlich, ich hasse diesen Moment, ich mag das gar nicht. Ja. Wenn ich könnte, würde ich es überspringen. Und alle anderen, die halt da motivatorisch anders gestrickt sind, denken, hä, was für eine Ehre, wie wundervoll, ist, würde voll Stolz aufblühen. Und die Person sagt, oh Gott, das ist für mich eine Strafe, ehrlich gesagt. Genau, dazu haben wir geforscht und wir haben herausgefunden, dass tatsächlich genau beide Verhaltensweisen sehr erfolgreich sein können. Mhm. Also sowohl das selbstbewusst Dominante, und das ist ja eigentlich das Bild von dem oder der Verkäuferin im Außendienst, als auch wirklich dieses eher zurückhaltende, meistens mit sehr höflichem, vorsichtigem Vorgehen verbunden, aber eben anders. Ne? Also die brauchen meistens ein bisschen länger für ihren vertrieblichen Erfolg. Die haben auch in der Regel etwas weniger Neukunden oder Neukundenkontakte, die erfolgreich sind, weil natürlich da nicht jeder drauf anspringt. Aber die sie einmal haben, um die kümmern sie sich sehr, sehr intensiv. Und das sind oft die loyaleren Kunden, weil die sich einfach sehr gut betreut fühlen. Ne?
Man darf ja auch nie vergessen, man hat ja auch auf Kundenseite unterschiedliche Menschen sitzen. Ne? Also die vielleicht unterschiedliche Stile, Verhaltensweisen schätzen oder eben nicht schätzen. Ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese unterschiedlichen Vertriebstypen auch unterschiedliche Kundentypen letztendlich erfolgreich bedienen.
Ja, und das war so spannend, weil ich hatte den Gedanken schon in meiner Praxiserfahrung ganz oft. Und dann habe ich ein Interview gelesen, wo Reinhold Wirth, mhm, ja, der Schraubenguru dieser Nation interviewt wurde. Und er hat genau dieses Zitat gebracht. Also ich habe schon Vertriebler gesehen, die gestammelt haben, die rot geworden sind. Und das sind ganz wunderbare, erfolgreiche Verkäufer geworden. Dann habe ich eine Biografie gelesen von John Berghoff. Das ist ein amerikanischer Außendienstler, der Haustürakquise gemacht hat. Und der so, ich würde mal sagen, eins der herausforderndsten Dinge verkauft hat, die man an der Haustür verkaufen kann, nämlich Messer.
Okay.
Also ich meine, das muss er erstmal schaffen, an der fremden Haustür zu klingeln, reingelassen zu werden mit einem Koffer voller Messer.
Unvorstellbar.
Und der von sich selber sagt, dass er halt wirklich eher sozial unsicher ist und nicht unbedingt zu der selbstbewusst dominanten Sorte gehört und dass sein absolutes Erfolgsrezept halt dieses Fragen stellen, zuhören, beobachten und dann eher Angebote machen, ne, ganz sehr eher zurückhaltend, also diese protektive, also um sich selber zu schützen und um eine unangenehme Situation zu vermeiden, durch die Umgebung scannen, mein Gegenüber scannen, das wirkt erstmal für selbstbewusste Menschen unsicher. Mhm. Das machen die aber, um innere Sicherheit zu gelangen, und das wirkt halt sehr ausgesprochen höflich und angenehm. Man fühlt sich von den Menschen weder bevormundet noch irgendwie zu irgendwas gedrängt. Und das Geheimnis deren vertrieblichen Erfolges liegt tatsächlich, dass die Kunden oft selber kommen und sagen, ich habe mich hier so wohl gefühlt. Ich habe das Gefühl, hier werde ich so richtig gut beraten. Und das machen wir jetzt.
Und dann kann man sogar Messer verkaufen, ne?
Da kann man auch Messer kaufen.
Genau. Großartig.
Also das ist ein unterschätztes Geheimnis, nochmal genau auf diese Zielgruppe zu achten und die nicht entweder im Recruiting auszusortieren oder im Laufe vom Training oder von der Einarbeitung irgendwie umerziehen zu wollen. Ja. Die dürfen nur so bleiben. Dann muss man eher gucken, was brauchst du denn, um Sicherheit zu bekommen in einer Akquise-Situation.
Also auch die Stärken der vermeintlich untypischen Vertriebler zu erkennen und zu nutzen.
Ja, genau. Und die Stärken zu stärken und nicht die ganze Zeit an diesen vermeintlichen Schwächen rumzudoktern, weil das ist sehr anstrengend und wenig effizient.
Ah, das heißt aber auch, junge Menschen, die denken, ich bin vielleicht gar nicht der typische Vertriebler oder die typische Vertrieblerin in diesem vielleicht klischeehaften Bild, das man hat, sind durchaus welche, die sich auch trauen können, in so eine Richtung zu gehen. Was ist denn da ein Tipp an junge Menschen, die heute überlegen, vielleicht eine Karriere im Vertrieb einzuschlagen?
Ich habe ja jahrelang als Recruiterin gearbeitet und so viele Gespräche mit jungen Menschen geführt. Und wenn ich sie gefragt habe, was wäre unabhängig von einem speziellen Job, wie müsste deine Arbeitstätigkeit denn sein, damit du da total drin aufgehst? Und so viele haben genau das Bild der Vertrieblerin oder des Vertrieblers beschrieben. Okay. Ne? Mit Menschen interagieren, meinen Erfolg sehen können, selber für meinen Erfolg, also da aktiv mitgestalten zu können, da eine große Freiheit zu haben, gestalten zu können und so weiter und so fort, ne? Ohne dass sie das Wort Vertrieb genommen haben. Und dann fragt man mal, was denkst du, in welchem Beruf kannst du das maximal erreichen? Und dann sagen alle HR.
Okay, okay.
und ich glaube, dass man das auch in HR kann, natürlich, keine Frage. Ich bin ja selber ein Stück weit darin zu Hause, auch wenn ich heute noch vieles andere mache, aber nicht nur halt, ne? Aber das ist halt irgendwie sehr positiv besetzt, ne? Personalentwicklung und Vertrieb hat halt bei uns im deutschsprachigen Raum ein sehr schwieriges Image. Ja. Ne? Im angloamerikanischen Raum ist das viel positiver besetzt, Sales. Deswegen spielen ja auch viele mit dem Wort Sales, weil es für viele Ohren sympathischer klingt oder dynamischer oder moderner oder was auch immer. Ja, genau. Und ich möchte junge Menschen ermutigen, die genau darauf Lust haben, also die entweder sehr gerne kommunizieren und argumentieren oder Menschen, die sagen, oh ja, das ist eher so ein vielleicht ein Entwicklungsfeld, aber ich höre Menschen so gern zu und ich suche dann nur so gerne das aus, was passt. Und da könnte ich stundenlang drin aufgehen, genau das zu tun. Möchte ich einfach ermutigen, sich über dieses tolle Berufsfeld Vertrieb noch viel mehr Gedanken zu machen und sich zu trauen. Und es ist sicherlich dann von der Branche abhängig im nächsten Schritt, welche Branche denn dann für die Person die richtige ist. Aber es gibt so viele tolle Vertriebsberufe und das wird auch morgen noch so sein. Also Ich glaube nicht, dass wir morgen alle Produkte und Dienstleistungen über Chatbots kaufen und über irgendwelche KI, auch wenn KI mit Sicherheit vieles zur Unterstützung beitragen kann und auch ganz, ganz wichtig sein wird, denn wir werden nicht mehr alle für jedes Thema live betreuen können. Das geht irgendwann nicht mehr. Ja, und Kunden möchten trotzdem noch gut betreut sein. Deswegen KI als Unterstützung, super, super wichtiges Thema. Aber es braucht das Menschen, es braucht die persönlichen Beziehungen, zumindest bei den wichtigen Produkten oder bei den teuren Produkten oder bei den komplizierten Produkten. Ja, vielleicht nicht bei der Hautcreme. Ne? Also das kann ich auch über einen coolen Chatbot-Fragebogen, das kriege ich auch so verkauft. Aber wenn es um eine Hausfinanzierung geht, möchte ich definitiv mit jemandem sprechen, der mir da ein gutes Gefühl gibt, dass das sicher ist und so weiter. Ne? Also da ist so viel Musik drin für junge Menschen, da einfach sich mit zu beschäftigen. Und das würde ich mir sehr wünschen.
Tolles Plädoyer für den Vertrieb. Ich habe noch eine abschließende Frage, Julia, weil wir ja als Agentur mit Marketing und Vertrieb zu tun haben und vor allem mit der Frage, wie können Marketingabteilungen gut in Richtung Vertrieb kommunizieren? Was empfiehlst du den Leuten im Marketing, im Umgang mit ihrem Vertrieb, die ja auf der einen Seite Kolleginnen und Kollegen sind, aber gleichzeitig auch eine Zielgruppe, die angesprochen wird? Gibt es da irgendwas, einen Tipp, den du so am Schluss mitgeben möchtest?
Ich kenne total wundervolle Marketingkollegen im Vertrieb, die einen super Job machen. Und ich kenne natürlich aber auch aus den Gesprächen mit ihnen manchmal die frustrierenden Schnittstellen. Ne? Also wenn du dann irgendwie denkst, jetzt hat Vertrieblerin XY ihre eigene Facebook-Seite gebaut und postet da munter fröhlich irgendwelche Inhalte, wo ich als selbsternannte Markenschützerin, die nur die Hände über den Kopf zusammenschlage und denke, oh Gott, das kann sie doch nicht machen. Also ich kenne das schon auch aus eigener Erfahrung noch. Und ich empfehle tatsächlich für Marketing allgemein, diese verschiedenen Kanäle zu bedienen. Also nicht zu erwarten, dass meine Vertriebskollegen im Außendienst den lieben langen Tag Zeit haben, um alle meine Mails zu lesen, mit 2000 Zeichen geschrieben habe. Also wirklich zu gucken, die Botschaften prägnant auf den Punkt zu bringen. Vielleicht auch mal zu überlegen, machen wir vielleicht einen Podcast oder machen wir kurze Videos, wenn ich will, dass Menschen wirklich möglichst viel von uns mitbekommen und berücksichtigen. Und auch immer, immer wieder einfach in das Netzwerk, in den Austausch gehen. Okay. Sich auch vielleicht echt mal zur Angewohnheit machen, so einmal im Jahr für einen Tag lang mit einem Vertriebskollegen oder mit einer Vertriebskollegin rauszugehen und sich das anzuschauen, weil es einfach das gegenseitige Verständnis so sehr fördert. Wie ist dein Job, wie ist dein Alltag, wie ist mein Alltag, aber auch umgekehrt, ne? Wird ja auch ein Schuh draus. Ja. Also das kann ich sehr empfehlen, dieses gegenseitige Verständnis zu fördern, aber auch, ich sag mal, nicht oder damit zu rechnen, das ist ein sehr autonomes Völkchen, der Außendienst. Ich kann nicht in 1000 Checklisten, Leitfäden, Handbüchern, ich kann das alles aufschreiben, aber wenn ich dann erwarte, dass dieses autonome Völkchen es komplett liest, vom ersten bis zum letzten Quartal und es auch noch umsetzt, ja, dann ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet. Ne? Also da einfach kreativ zu werden, wie gesagt, unterschiedliche Kanäle zu nutzen und auch ein Stück weit eine Autonomie zu lassen. Ne? Ja. Also bevor ich verbiete, eigene Social-Media-Plattformen aufzusetzen, lieber zu sagen, komm, ich zeig dir, wie das geht und ich zeig dir, worauf du auf jeden Fall achten musst und was du auf keinen Fall bitte tun darfst, anstatt diese Autonomie zu untergraben. Das funktioniert in der Regel nicht, weil die sind kreativ und die finden Wege und Möglichkeiten. Und dann ist es irgendwann ein Gegeneinander und genau das soll es ja nicht sein.
Im Gegenteil. Es geht um Miteinander im Marketing, im Vertrieb. Ich finde, das ist auch ein guter Schlussgedanke. Der macht nämlich am Schluss wirklich die Wirkung aus am Markt, wenn Marketing und Vertrieb sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Liebe Julia, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir haben es viel länger gesprochen als geplant und ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit verflogen ist.
Wahnsinn, ja, wir waren im Flow.
Wir waren im Flow, genau, wie das sein soll. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für deine Fragen und dein Interesse.
Sehr gerne. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute auch wieder dabei waren. Ich hoffe, Sie haben wieder ein paar interessante Einblicke und Insights mitgenommen und würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt, die Paletten müssen vom Hof. Bis dahin, alles Gute. Am Mikrofon war Michael Frank.